Wir wollen ein Thema heute betrachten aus dem Johannesevangelium. Über dieses Thema ist vor nicht sehr langer Zeit schon einmal durch einen Bruder gesprochen worden. Aber wir können das ja aus den verschiedensten Blickrichtungen vollziehen. Wir schlagen Johannes Kapitel 1 auf und lesen da den Vers 14. Wo es heißt, wenn das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Heute also etwas aus dem Blickfeld der Herrlichkeit. Es ist uns im Leibe des Fleisches mehr als nur schwer, etwas über des Herrn Herrlichkeit zu sagen, weil keiner von uns sie je gesehen hat. Und dennoch sagt der Herr, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wer den Vater gesehen hat, weiß etwas von seiner Herrlichkeit gleich von seinem Sohne. Sowohl unsere Worte der Menschen, wie auch die Begrifflichkeit des Verständnisses, lassen auch eine präzise Formulierung darum kaum zu, was Herrlichkeit ist. Und darum müssten wir die Frage aufwerfen, was ist überhaupt Herrlichkeit? Es ist ja etwas, was auf uns zukommt in einer Weise, wie wir sie noch nie vernommen, noch nie gesehen und noch nie gehört haben. Am besten erkennen wir den Ausdruck und die Mitteilung der Herrlichkeit an unserem Herrn Jesus Christus, insbesondere wenn er, unser Herr, im Worte mitgeteilt Zeichen und Wunder tat, aber auch anderweitig noch. Und darum lesen wir bei der Wasser-zu-Wein-Werdung dieser Verwandlung in Johannes 2, Vers 11, Jesus offenbarte, Vers 11, seine Herrlichkeit. In gleicher Weise auch in Lukas 9, Vers 32b. Auf dem Berg oben der Verklärung, dort schreibt Gottes Wort. Als wir aber völlig aufgewacht waren, da sahen sie seine Herrlichkeit. Und das heißt für uns, in der Niedrigkeit des Fleisches leben wir wie im Schlaf. Das völlige Aufgewachtsein weist hin, sobald wir den Leib der Niedrigkeit abgelegt haben und den Ewigkeitsleib tragen, dann sehen, dann schauen wir seine Herrlichkeit. Und das völlig. In der Parallele von Matthäus 17, Vers 2b, da sehen wir seine Herrlichkeit des Lichtes. Deshalb in unserem Textwort, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das Anschauen Jesu war Herrlichkeit. Hier heißt es eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Viele Herrlichkeitsseiten zeigt unser Herr. Und viel später, Jahre, viele Jahre später, redet Petrus, der Apostel, noch in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 16 davon, von dieser Sache mit dem Herrn auf dem Berge. Und da sagt er, als von seiner herrlichen Größe. Die Helligkeit auf dem Berg der Verklärung schreibt Petrus seiner Größe zu, von der er bezeugt, dass sie Herrlichkeit sei. Das ist der geistliche Ausdruck, der Ausdruck seiner Herrlichkeit. An vielen Stellen spricht die Schrift betreffs der Herrlichkeit über die Person Jesu Christi. Wenn wir die Konkordanz aufschlagen, finden wir es bestätigt. Ganze Reihen nur von seiner Herrlichkeit. Und sobald wir das Wort Gottes untersuchen, finden wir diese seine Herrlichkeit mit seinem Wesen und seinem Wirken hier im Fleische auf dieser Erde verbunden. Die Offenbarung seiner Herrlichkeit, von uns im Fleische wahrgenommen, ist nur ein Bruchteil der wirklichen Herrlichkeit oben im Himmel, die sich in ihm und um ihm vollzieht. Dort ist Herrlichkeit, wo er unser Herr ist. Und weil er zu uns kam, haben wir einen Hauch seiner Herrlichkeit vernehmen dürfen. Das ist Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn. Unbeschreiblicher Lichtglanz ist es, in welchen Macht Gottes, aber auch Wahrheit und Liebe Gottes, Allwissenheit Gottes und vieles mehr sich aus oder im Wesen Gottes ausdrückt. Allein die Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn, lässt uns etwas von dieser Herrlichkeit erleben. Etwas erleben, wohin wir nur blicken. Dort, wo der Herr ist, wo er wirkt, bleibt der Geruch seiner Herrlichkeit für uns zurück. Ach, dass Gott uns doch die Augen öffnen möchte, zu sehen seine Herrlichkeit. Täglich aufs Neue im Umgang und der Gemeinschaft mit ihm. Ein besonderer Blick vermittelt uns die Erniedrigung in der Fleischwerdung unseres Herrn, worin wir ebenso und in besonderer Weise seine Herrlichkeit erkennen. In allen den vielen Wundern, die er tat, erkennen wir seine Schöpferherrlichkeit. Auch die Verwandlung des Wassers zu Wein war Schöpferherrlichkeit. Er schuf den Wein. Ob es nun diese Weinwerdung aus Wasser ist oder die Speisung der Tausende mit Broten und Fischen oder das Wandeln des Herrn auf dem Wasser des Sees oder die Auferweckungsherrlichkeiten. Wir könnten sagen, Herrlichkeiten über Herrlichkeiten erstrahlen uns in der Gemeinschaft mit unserem Herrn entgegen. Jawohl, durch ihn sind alle Dinge erschaffen, Schöpferherrlichkeit, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und unsichtbaren, sagt die Schrift, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Welch ein herrlicher Gott! Und die Herrlichkeit der Fleischwerdung des Gottessohnes ist über alles Erkennen und über alles Verstehen wunderbar. Und ich bedauere alle Kinder des Lichts, die sich nicht in genügender Weise darum bemühen, in seinem Wort seine Herrlichkeiten aufgeschlossen zu bekommen. Gott und zugleich Mensch, welch ein Geheimnis für seine Anbetung. Bei der Geburt Jesu, einst, da war die Engelwelt in freudiger Erregung und war zugleich in Bewegung. Euch ist heute, sagen sie, der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und genauso sagt es der Engel zu den Hirten. Der hat kein anderes Evangelium, keine andere Botschaft. Dieser Inhalt in der Grippe, das winzige Bündel war der Herr. Der Herr über alles. Das muss uns klar sein. Das muss uns gegenwartsnahe sein, wenn wir sein Wort lesen. Dass Gott solche Wege mit uns Menschen geht, war Herrlichkeit seiner Gnade. Darum sagt der Engel, nicht uns geboren, sondern euch geboren, euch Menschen. Nicht Engel empfingen das Heil durch den geborenen Heiland, obgleich die Engel viele Verlorene hatten, sondern wir. Sein Kommen und sein Wandel verliefen in großer äußerer Armut, weil bei der Geburt für ihn, unseren Herrn, kein Platz war. Da lag er in der Futterkrippe. Auch später bezeugt der Herr, dass der Sohn des Menschen nicht hatte, wohin er sein Haupt legte. Noch nicht so viel Geld hatte der Herr, die Kirchensteuer zu bezahlen. Das war damals die Tempelsteuer. Petrus musste die Angel nach Befehl des Herrn ins Wasser bringen, um damit den Fisch zu fangen, der einen Stater im Maul hielt. Welche Herrlichkeit überall. Herrlichkeiten, wohin man in der Schrift nur schaut. Die Fleischwerdung des Gottessohnes ist über alles Verstehen wunderbar. Wir werden's nicht von dem Menschsein her erkennen. Darum hat Gott uns das gewaltige Hilfsmittel gegeben, das größer ist als unser Verstand, um es aufzunehmen in feine Herzen. Das ist der Glaube. Und überall dort, wo der Herr ist, ist auch Herrlichkeit, weil er ein herrlicher Gott ist. Und wenn wir uns ansehen, was durch die Sünde mit uns geworden ist, ist alles entgegengesetzt von dem, was Herrlichkeit ausmacht. Jetzt wollen wir unseren Herrn als Diener im Dienst besehen, wobei wir in der Lage sind, nur einen Teil, nicht aber in der Lage sind, seine Fülle auszudrücken. Eines wissen wir. Unsere Betrachtung seiner Herrlichkeit erfreut das Herz Gottes sehr. Ach, dass wir uns doch mehr mit unserem Herrn in seinem Wort beschäftigen möchten, weil wir umso mehr Segnungen empfangen. Am stärksten der Evangelien finden wir ihn, unseren Herrn, als Diener im Markus. Und gleich zu Beginn dieses Evangeliums, da hebt der Heilige Geist etwas hervor. Nämlich, dass der Herr Jesus, Kapitel 1, Vers 1, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes sei. Warum sagt er denn das? Diese Erwähnung ist notwendig, weil sich viele den Gottessohn nicht auch gleichzeitig als ein niedrigster Diener vorstellen konnten. Sein niedrigster Dienst, und wir wissen, wie selbst der Brief der Hebräer über seine Erniedrigung unter die Engel redet, das war der Herr. Aber auch unser Verstand hat da Probleme, dass Gott uns in Christo, dem Sohne, dienen will. Warum nur, könnten wir sagen? Und weil sich Gott einst im Fleische offenbarte, was es ja vorher nie gegeben hat, finden wir hier auch in diesem Evangelium kein Geschlechtsregister. Das ist der Grund. Und weil sich Gott im Fleische offenbart, ermangelt es auch einer sonst üblichen großen Einleitung des Evangeliums. Obgleich auch dieses und gerade dieses Herrlichkeit ist. Weil uns der Herr als ein Diener gezeigt wird, beginnt eben seine Arbeit, die Arbeit unseres Herrn, in diesem Evangelium gleich mit Dienst. Das ist die Markanz dieses Evangeliums, welches Christus uns als Diener offenbart. Es beginnt mit Dienst, nachdem Taufe und Versuchung erwähnt ist. Sein Dienst war völlig anders wie der der Schriftgelehrten. Wo immer der Herr sprach, hinterließ solches großes Erstaunen. Das Wort sagt, er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat. Und immer musste die Macht des Feindes weichen, wenn er redete, wenn er auftrat. Das war noch vor Golgatha. Welch eine Herrlichkeit ist ihm eigen, unserem Gott. Zuvor aber hatte er den Starken gebunden, wie das Wort bestätigt. Die Kraft dazu als Mensch lag in seinem vollkommenen Gehorsam. Das ist eines der Geheimnisse Gottes in Kraft. Vollkommener Gehorsam war der Ausgangspunkt, der Schlüssel für seine Vollmacht. O, hätte unser Herr auch sich nur in eine der Sünden der Menschen eingelassen, dann wären seine Herrlichkeiten nicht mehr in der Weise geschaut worden. Und wenn es um den Dienst vor dem lebendigen Gott ging, da mussten auch die Angehörigen zurücktreten. Zur eigenen Mutter sagt er, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Johannes 2, Vers 4. Und über die wartende Familie draußen vor der Tür sagt er, denn wer irgend den Willen Gottes tun wird, derselbe ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Markus 3, Vers 33. Warum? Der Eifer um sein Haus, um das Haus Gottes, verzehrte ihn. Er gab sich ganz hin, das Bild des Brandopfers, welches ein Ganzopfer war. Eine besondere Herrlichkeit seines Dienstes finden wir im Jesaja. Kapitel 50, von 4 bis 9, wo es heißt, der Herr Jehova hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Und das war die Absicht unseres Herrn, den Menschen zu dienen, weil wir wegen der Sünde allesamt hilfsbedürftig geworden waren. Keiner der Propheten und Männer Gottes vor ihm war dienstfähig wie er. Und keiner nach ihm wird solche Dienstausrüstung besitzen wie er. Das Geheimnis seines Gehorsams zu seinem Gott und Vater. Aber auch das ist Herrlichkeit. Wenn wir uns durch ein Wort von ihm aufrichten lassen können. Herrlichkeit war es, wenn er durch Jehova die Zunge der Belehrten empfing. Wozu denn? Um den Müden zu dienen. Die Ermüdung in uns Menschen ist eine Folge der Sünde. Und jetzt besehen wir seine Zunge. Seine Zunge. Und dann erinnern wir uns über Jakobus, wo es heißt, die keine der Menschenkinder bändigen kann, dieses üble Ding. Diese seine Zunge blieb gebändigt. Sie war und blieb gebändigt im Fleische in ihm. Welche Gnade! Auch das ist Herrlichkeit unseres Herrn. Wie viel Anstrengungen müssen wir tun? Und welche Worte gebrauchen wir dafür, um einen Menschen in Not oder Trauer zu trösten? Muss man machen. Dann kommen wir, wenn jemand einen Todesfall hat in der Familie und versuchen, Trost zu erteilen, zu einem Ergebnis. Wisst ihr, wie das lautet? Wir können das gar nicht. Da haben wir gar keine Worte dafür, die dem anderen Trost vermitteln. Da ist Gott uns entgegengekommen vom Himmel her. Er hat uns den Tröster gesandt. Für die Seinen. Mit einem Wort konnte der Herr den Trost vermitteln, den wir mit 1000 Worten nicht zu vermitteln vermögen. Selbst dann nicht, wenn wir lauter Bibelstellen gebrauchen. Der Ungehorsam der Sünde macht uns im Umgang seines Wortes schwach. Aber er, unser Herr, vermag das durch ein Wort zu tun. Welch eine erhabene Größe, unser Herr. Ach, möchte doch der Herr Jesus heute die Augen für seine Herrlichkeiten uns öffnen, dass wir sie sehen. Er kann, und kostbar ist es, wie er jeden Einzelnen in Erbarmung und herzlicher Liebe diente. Er war, wie die Bibel sagt, voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Der Herr sah die Not im Andern. Er sah die Not in seinem Volke. Und er sieht sie auch in dir und mir. Ihm entgeht nichts. Und alle, die er sah in Israel, waren wie Schafe, welche keinen Hirten haben. Kein Unterschied in seiner Liebeszuweisung, ob es der reiche Jüngling, ob es die Maria, die Martha oder andere Personen waren. Er diente den Seinen und liebte sie, wie die Schrift sagt, bis ans Ende. Die Fülle seiner Liebe gab ihm die Kraft seines Dienstes. Welch ein Vorbild im Dienen ist er uns allen, die auch wir anderen dienen dürfen. Er, unser Herr, personifizierte dieses Wort der Liebe in 1. Korinther 13, und zwar vollkommen. Das war etwas aus dem Schatz der Herrlichkeit seines Mundes. Ein wichtiger Dienst, ein wichtiger Diener soll auch das Ohr in rechter Weise gebrauchen. In Jesaja 40, Vers 4 steht über Christus den Herrn. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, und wir müssen sagen, wozu? Damit ich höre gleich solchen, die belehrt werden. Wie viel Not ist unter den wahrhaft Gläubigen in allen Denominationen? Warum? Weil sie nicht in genügender Weise auf die Worte des lebendigen Gottes hören. Und dann fühlen sie die Schmerzen der Sündenfolgen in ihren eigenen Herzen. Sie fühlen den Schmerz ihrer Sündenfolgen. Denn schon im Volksmund, da sagt man, wer nicht hören will, der muss halt fühlen. Ist es nicht völlig anders bei unserem Herrn Jesus, dem vollkommenen Diener? Jeden Morgen wurde sein Ohr geweckt. Wozu? Um zu hören, als vollkommener Mensch. Um Belehrungen Gottes entgegenzunehmen, Wir wissen nicht, in welcher Form die Belehrungen ihm, unserem Herrn, zuteil wurden. Durch Wort oder Geist, wir wissen es nicht. Ob er in der Tora gelesen, wir wissen es nicht. Oder im Propheten, oder in anderer Weise, aber es wurde ihm zuteil. Gott hat auch mit dir und mir Wege, und es gebricht ihm daran nicht, Wege zu gehen, die dich in seine heilige Gegenwart führen, mehr und mehr. Wir wissen nur eines, dass ihm unseren Herrn alle Morgen neu geschenkt waren, weil er den Willen Gottes so sehr liebte. Die Frage des geöffneten Ohres ist die Frage der Liebe zu seinem Wort. Er war doch gekommen, so steht's geschrieben, um seinen Willen, o Gott, zu tun. Ob wir da auch unserem Herrn Jesus gleichen? Wenn der Herr dich jetzt fragen würde, was müsstest du ihm denn da antworten? Aber Geschwister, das sind ganz genau die Punkte, die einmal vor dem Richterstuhl Christi unsere Offenbarung aufweisen. Es ist dieses Wort doch unser Manna in der Wüstenreise dieser Welt, die täglich innere Nahrung, die wir anderen weitergeben sollen, wenn wir selbst angefüllt sind, und gib's nicht weiter, wenn du leer bist. Lass dich lieber zum Überfließen anfüllen, als dass du versuchst weiterzugeben, ohne dass du genügend Selbstanfüllung besitzt. Im Jesaja 50, Vers 5, da heißt es: Der Herr Jehova hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ihm, unserem Herrn, wird Gott gewollt das Ohr geöffnet, wozu? Für seinen Dienst. Es sollte der Dienst seiner bevorstehenden Leiden sein. Und der Erduldung seines Todes. Über diese Erduldung, der Herr sich völlig im Klaren war und seine Jüngerschar wiederholt unterwies. Aber er, unser Herr, er wich von dem Weg der Treue und des Gehorsams nicht ab. Die Bibel redet über das Nicht-Abweichen unseres Herrn. Da sagt das Wort Gottes: Seinen Rücken bot er den Schlagenden bei der Geißelung. Er bot sie ihnen noch an. Seine Wangen den Raufenden, als sie ihn ins Gesicht schlugen. Wisst ihr, warum der das gemacht hat? Damit ja das Werk der Erlösung am Kreuz nicht schief geht. Hat er alles dafür getan. Sein Angesicht, sagt der Prophet, verbarg er nicht vor Schmach und vor Speichel. Wir haben ihm laufend ins Gesicht gespuckt. Und dann sagt die Schrift und gibt
einen gewissen Halt wieder, dass er das alles ertragen konnte als der Reine und Sündlose. Er machte sein Angesicht wie einen Kieselstein.
Damit er machte sein Angesicht wie einen Stein, damit er in seiner Treue und in dem Gehorsam blieb. Hätte der Herr aus der Emotion des Gefühls reagiert, wär's um uns geschehen gewesen. Damit wir die Erlösung im Blute des Lammes haben durften, musste er sein Angesicht wie einen Stein machen. Das heißt, keine Veränderung. Du kannst ja mal einen Stein hinlegen auf den Tisch und guckst so lange, bis er sich verändert. Das Wort Gottes bestätigt, denn er war gehorsam bis zum Tod. Das ist das. Ja, zum Tod am Kreuz. Da hat er immer noch das Steingesicht gehabt am Kreuz. Und das ist der Grund, weshalb Gott ihn erhoben hat und einen Namen gab, der über jeden Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Damals musste ein Prophet diese Dinge voraussagen, die wir im Jesaja lesen. Und unser Herr wurde in diesen Voraussagen nicht beschämt. Er hielt es. Es wird aber die Stunde kommen, und sie ist sehr nahe, wo die Philipperstelle in ihre Erfüllung finden wird. Ja, sein ganzer irdischer Weg war die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Sein Leidenstod ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Herrlichkeit. Ach, möchten wir doch die Person und das Tun unseres Herrn aus der Perspektive der Wahrheit erkennen. Es ist Herrlichkeit. Er kam ja gar nicht, um bedient zu werden, wozu er ein Recht hatte. Er musste auf alle seine Rechte verzichten, damit unser Recht? Nein, wir hatten kein Recht dazu, dass er starb, damit wir Erlösung finden durch Gnade. Er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld, sagt das Wort für viele. Und er gab sein Leben für uns. Das ist Dienst seiner Herrlichkeit. Nichts, gar nichts konnte uns lösen von Schuld und Sünde. Nichts, gar nichts von der Gewalt der Finsternis, als nur der Dienst seiner Lebenshingabe für uns. Da war Erlösung für uns. Und den Weg ging er in Herrlichkeitsoffenbarung. Nun wissen wir, jetzt wissen wir wieder etwas. Dieser treue Knecht und Auserwählte Gottes, an welchem seine Seele Wohlgefallen gefunden hatte, er wurde auferweckt und dann in die Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten in der Herrlichkeit. Und von dort aus, das hat er schon hier gesagt, da bat er seinen Vater, der Sohn der Liebe bat darum, den Vater uns den Geist der Wahrheit zu senden. Was Gott dann auch tat, das war das Pfingstereignis, es war die Ausgießung des Heiligen Geistes vor bald 2000 Jahren. Es war ein großes und gewaltiges Wunder Gottes, dass Gott seinen Geist gibt in die Herzen sündiger Menschen. Da hat es noch nie gegeben. Das wird es auch nie wieder geben. Was damals geschehen ist, ist für unsere menschlichen Beziehungen und Worte und für unsere Sinne zu hoch. Wir können nur sagen, ja, unser Herr, wir lassen es uns gefallen, deinen Reichtum in uns aufzunehmen. Christus hat durch sein Opfer die Brücke zu uns geschlagen, um seine Herrlichkeiten in uns festzumachen. Ein großes Wunder Gottes war gesagt, sein Geist in uns. Gepriesen sei er dafür, der Gott aller Herrlichkeit. Darum lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Und wir, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit hier zu Herrlichkeit droben. Und dafür danken wir ihm, dass wir heute diesen Tag der Erinnerung an das damalige Ausgießen des Heiligen Geistes miterleben durften, dass wir uns erinnern, Gott hat für uns alles gegeben. Was bist du nun für ihn? Ach, möchte Gott uns mehr und mehr durch seine Gegenwart in unseren Herzen das wirken, was ihn ehrt. Wir preisen und erheben seinen herrlichen Jesusnamen. Er hat es getan. Und darum beugen wir uns vor ihm, bringen ihm alle Ehre, erheben ihn und beten ihn an. Amen. Amen.